Hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Also ich bin Mario, ich rede heute über media.ccc.de. Es geht so ein bisschen um die Geschichte von der Webseite, wie wir dazu gekommen sind hier im Chaos Computer Club Köln. Und ich bin, glaube ich, einer der Letzten aus dem Gründungsteam, die noch aktiv dran mitarbeiten. Ich habe vorher, bevor wir media.ccc.de angefangen haben in 2007, habe ich schon an der C4-Webseite mitgemacht und ich mache jetzt auch immer noch an der Konferenzmanagement-Software FRAP mit, die auch für den Kongress benutzt wird und für andere Veranstaltungen. Und das ist so ein bisschen lustig für mich immer, dass sich da so ein komplettes Bild ergeben hat. Also dass ich auf der einen Seite die Vortragseinreichungen annehme und auf der anderen Seite eine Webseite habe, wo die Videos von den Vorträgen dann rausfallen. Ja gut, also media.ccc.de. Jedes Mal, wenn ich das versuche, ne, vor Publikum, mit dem Pointer funktioniert es nicht. Also 2007, so sah das aus. FTP.ccc.de, die HTTP-Ansicht jetzt natürlich. FTP hat ja jetzt nicht per Definition so eine Ansicht, sondern was da an ASCII rausfällt, hängt ja sehr vom FTP-Daemon ab, den man so verwendet. Und hier sieht man schon, also jeder hatte hier sein Top-Level-Verzeichnis. Teilweise waren da sehr obskure Sachen drin, ja, wie Deathmatch. Also das geht hier um irgendeinen Computer Capture the Flag Wettbewerb, der irgendwann mal stattgefunden hat. Oder irgendwie Uniproc. Aber hier gibt es auch schon einen Kongressordner und einen Videoordner. Also das war so der Stand. Das war damals von der Hardware, auf der das lief, glaube ich, ein Pentium 3 mit so ganz vielen Festplatten einschüben. Ich habe den eigentlich aus dem Keller holen wollen und den hier mal rumgeben, aber also kann man natürlich nicht rumgeben, das war so ein Gerät. Geht aber nicht, weil der hier weggeworfen wurde. Zum Glück, muss man sagen. Also wir sagen hier mal, der Club sei ein Ort der vorbildlichen Ordnung. Und also insofern wurde diese alte Hardware wohl schon vor Jahren entsorgt. Ich muss hier noch mal kurz gucken, ob ich auch irgendwie mir Sprechernotizen einblenden kann. So, ja. Und media.ccc.de, also FTP.ccc.de, hatte damals schon eine Webseite. Die sah so aus. Ich habe hier also auf archive.org so viel ich konnte an Bildern rausgezogen. Die hatte diesen wunderschönen Hintergrund. Und damals hat der Talonil, der dann auch von Berlin nach Köln gekommen ist, hier soll schon diesen Text drauf geschrieben, der hier über dem Lichtschalter liegt. We are searching for web hexers, a web-based platform with Ruby on Rails is meant to be built here. Also man sieht schon, also man sucht nicht einfach Hexers, sondern es müssen Web-Hexers sein, das war anscheinend eine bestimmte Gattung oder so, hatte man nicht so häufig. Und Ruby on Rails gab es also auch schon, ich glaube den ersten Vortrag hatten wir 2004 oder 2005 auf dem Kongress zu Ruby. Damals war das neu und toll. Das ist also jetzt 2007 auch schon für den CCC auch schon ein langer Weg gewesen. Also weil so eigentlich so HTML und Webseiten, das waren also jetzt für Hacker eigentlich nicht so natürliches Terrain. Also den ersten Webserver zum Beispiel auf dem Kongress, soweit ich mir die Geschichten gemerkt habe, haben auch C4ler aufgebaut. Also damals, als man noch sagte, warum will man sich denn bewegte Bilder im Internet angucken? Ah nee, GIF gab es noch nicht. Also warum will man sich überhaupt Bilder angucken auf einer Webseite? Text reicht doch völlig. Ja, und da hat man dann auf dem Kongress ein Dokumentationsteam gebildet und hat also Veröffentlichungen gemacht. Das muss so in den Ende der 90er gewesen sein. Ich habe es leider nicht mehr rausfinden können. Dann kam also dieser Kongress, der 24C3. Volldampf voraus, falls ihr euch nicht mehr erinnert, war das Motto. Wer heute zum Kongress geht, dem fällt auf. Das Motto war auf Deutsch. Ja? Damals sagte man nämlich noch, wir hätten gerne mehr englische Vorträge. Das war auch immer wieder dann so eine Diskussion, wie viele englische Vorträge soll es denn eigentlich geben? Sind wir ein internationaler Kongress oder nicht? Und also hier noch damals Motto auf Deutsch, damit hat man irgendwann aufgehört. Und das war der Kongress mit dem Steampunk. Ja? Also ich sage es jetzt mal so Punk, weil irgendwie weiß ich nicht so richtig, was beim Steampunk Punk ist. Aber da sieht man sie hier also auf der Bühne. Hier sind auch ein paar C4ler und die haben diesen dampfmaschinengetriebenen, weiß ich nicht, Telegrafendings gebaut. Natürlich auch im Club mit der Flex vor dem Apple Monitor. beschwere ich mich jetzt auch schon seit Jahren drüber. das war wirklich ein teurer Monitor. damals gab es ja noch keine Makerspaces, deshalb waren da so die Grenzen fließend. Und das war aber auch der Kongress mit den Hackerspace Design Patterns. Also 2007 war auch das Camp und nach dem Camp sind auch so ein paar Amerikaner im C4 aufgeschlagen und irgendwie müssen die da nachts sich überlegt haben, was wäre, wenn wir international so Hackerspaces gründen. Und daraus kam also dieser Foliensatz hier, der dann im Laufe des Jahres auch immer aufgearbeitet wurde und hier dann in der Präsentation auf dem Kongress auch gezeigt wurde. Man sieht hier, das ist das LaTeX-Beamer-Template des C4s, das wir heute noch manchmal benutzen. hier wird zum Beispiel auf einer Seite das Open-Chaos-Pattern beschrieben. Ja, also die Empfehlung an Hackerspaces, einmal im Monat ein Open-Chaos zu halten, wie wir das tun, gerade eben. Das finde ich an dieser Reise, das ist, also es gibt so ein paar Konstanten, das finde ich schön. Außerdem war auf diesem Kongress Dan Kaminski mit seinem legendären DNS-Vortrag, wo er gezeigt hat, wie man über DNS Traffic bouncen kann oder so Rebinding-Attacken. Und das war auch so ein bisschen der Aufschlag für die große DNS-Lücke in 2008, die es dann, ich glaube, ein bisschen die Bild-Zeitung oder so geschafft hat. Also Dan Kaminski, der Mann, der das Internet zerstörte. Super Lücke, mieses Protokoll. Wenn ihr den Vortrag sehen wollt, das lohnt sich, könnt ihr das auf mediaccc.de. Ja, wie sah das früher aus? Also wann sind diese Vorträge dann rausgekommen? Also heute ist das ziemlich sofort. Früher sagte man also, wann kommen die Vorträge? Naja, also genau nach 5 Tagen, 23 Minuten und 42 Sekunden oder sobald wir es geschafft haben. Das war bei diesem Kongress schon so weit, dass das fast eingehalten wurde. Also es hat nicht Monate gedauert und damals gab es also zwei Formate, in die kodiert wurde. Das war einmal MP4, das hat die FEM gemacht. Die FEM, das ist die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien e.V. an der Technischen Universität Ilmenau. Und dann gab es MKVs, also so ein cooles Format mit hochqualitativen Bildern von Fefe encoded. Das kam auch immer so ein bisschen später, glaube ich. Und das war also so ein bisschen so diese zersplitterte Situation. Ich hoffe, dass ich das jetzt zeigen kann. Hier im Browser. Genau, und also ich habe hier mal das alte Konferenz-Wiki aufgemacht vom 24C3 und also hier sieht man halt schon, so Videorecordings waren eine komplizierte Sache. Je nachdem, was man so brauchte, welches Format, ja, welches Profil Audio-Recordings, inoffizielle WMV, Flash-Video-Portale, ja, und dann Infos hat man dann im Blog gefunden von Fefe oder von der FEM. Und es musste im iPod laufen, also MP4 war damals nicht wie heute, das muss man, glaube ich, dazu sagen, also es war ein Apple-Format, das konnte also keiner öffnen, also außer QuickTime-User und also hochexotisch, also M-Player hat natürlich MKV abgespielt und also ihr seht aber auch hier schon, ne, Vorbis und so, das sind alles so ja, und dann gibt's hier also eine Liste von Mirrors, ja, wo man die Dateien hier bekommen kann. Also es war eine wirklich aufwendige Sache. PSP, ja. Und also so ein paar Servernamen erkenne ich hier auch direkt, wenn man da so durchscrollt, aber ja, also so, das war so ein bisschen die Situation. Und Ja, und dann saßen wir also im Hack Center zusammen 2007. Ja, das hier ist jetzt das Ergebnis von 2008. Das wird total oft in diesem Vortrag passieren, dass sich die Webseite nach dem Kongress geändert hat, weil wir den Kongress benutzt haben, um dran zu arbeiten. Für mich persönlich war das das Weihnachten vorher, vor diesem Kongress im Kreis der Familie, wo ich mich gewundert habe, dass in jedem Raum jemand auf irgendeinem Gerät YouTube guckt. Also, und das war so ein bisschen so ein Gefühl, das ich mitgenommen habe zu diesem Kongress. Und wir hatten halt fdp.ccc.de und dann haben wir halt gesagt, naja, also vielleicht müssen wir auch nicht nur die Inhalte jetzt auf einer Webseite hübsch listen, vielleicht wollen wir die Videos auch im Browser abspielen. Eine total verrückte Idee. Damals braucht kein Mensch Videos im Browser, ich kann die doch downloaden über FDP, ja. Aber YouTube war richtig scheiße, ja. Also tatsächlich war YouTube auch damals gar nicht in der Lage, einen Vortrag abzuspielen. Die hatten die Cliplänge auf 10 Minuten begrenzt. Man musste videogoogle.com benutzen, um überhaupt einen Vortrag zu uploaden. Und später wurde das zusammengelegt, dann wurde das alles besser. Aber wir saßen da also im Hackcenter, ja, der Mensch braucht was zum Hacken, bitteschön. Und dann haben wir da einfach mal mit angefangen. Und wir hatten ja auch vorhandene Inhalte, also so diverse Videos hier, ja. Das ist ein bisschen eine gemeine Aufstellung, weil das hier tatsächlich aus dem Videowettbewerb Panoptisches Prinzip ist. Also das ist das Qualitätsvideo, das ist das Zeug, das wir so hier so produzieren. Interessiert aber keinen. Die Leute wollen natürlich Kongressvideos sehen. Ja. Und nach der ersten Version, also die diese hier, ja, das war die erste Version der Webseite, damals noch CCC Mediathek, Kongress, ja, war halt irgendwie auch klar, also wir müssen den Fokus beschränken und da haben wir dann halt gesagt, das ist ein Webfrontend zum Abspielen von ausgewählten Videos als Flash, ja, weil Flash war damals Mittel der Wahl, um Videos abzuspielen. Wir hätten auch Real Media nehmen können, aber ja, für CCC-Veranstaltungen und Projekte, der Webdienst läuft auf dem FTP-CCC.de Master Server. So haben wir das also damals festgehalten. Ja, und dann folgt jetzt also nach dieser Schaffensnacht auf dem Kongress das Jahr, bis also 2008 ist dann im 25C3 endet und da haben wir das eigentlich gebaut. Also zuerst mal, also mit FLV, WebGIN und FTP, so zuerst mal kam der große Re-Encode. Also wir haben alles neu encoden müssen, was da war, damit man das im Flash auch abspielen kann, weil Flash spielte ja nur FLV. Also wir hatten so riesige Bash-Skripte, ja, und die uns Change-Routes, damit wir das auf vielen Rechnern ausrollen können und hatten riesige Qualitätsprobleme bei großen Dateien und wir hatten aber irgendwie... Ja, und das habe ich in diesem Vortrag also komplett jetzt nicht erwähnt, aber wir haben wirklich viel Zeit mit Previews verbracht. Also diese Thumbnails zu generieren, die man am Anfang auf der Webseite sieht und dann mit so einem Mouse-Over das statische Bild umzuschalten in ein GIF, ja, und an der richtigen Stelle die GIF-Snapshots zu machen. Ich glaube, irgendwann hat in späteren Jahren dann ein Paper von irgendeiner Uni besorgt mit einem Algorithmus, wie man das am besten macht. Das wurde also immer besser, wie wir diese Thumbnails generiert haben. Tatsächlich
in allen GIFs. Das heißt, du hast zwar eine riesige Übersichtsseite mit irgendwie 18 Video-Previews und jedes davon war ein animiertes GIF.
Ja, am Anfang war es alles sehr hektisch. Wir haben uns da auch von den falschen Seiten inspirieren lassen. Und wir hatten irgend so ein komisches Webserver-Modul für Lighty, das dann so Pseudo-Streaming gemacht hat. Also man musste das Video nicht mehr komplett downloaden, sondern man konnte sozusagen, während man guckte, downloaden. Ja, das war natürlich jetzt gegenüber FTP ein riesiger Vorteil. Ja, wir haben auf WebGAN gesetzt, weil wir damals noch dachten, dynamische Webseiten sind Teufelszeug und unsicher, kann man eigentlich nicht ins Internet hängen. Und das ist ein Static-Site-Generator. Wir haben da so ein YAML-basiertes Dateiformat entwickelt, ja, wo wir unsere Metadaten reintun und haben dann das Bildergalerie-Plugin von WebGAN genommen und haben das irgendwie in dieser Konferenznacht so zusammengehackt, dass es Videoplayer ausspielen konnte. Ja? Also ohne, ich weiß nicht, wie Tobix es geschafft hat, diesen Code zu verstehen, aber es ging dann. Ja, und ja. Ja, war nicht so, war, ja, das war ein bisschen verworren. Gut strukturiert, wollte ich sagen. Unten sieht man unser altes Logo. Wir haben irgendwie ziemlich viele Logos gehabt. Das hier ist das YAML-Format. Im Wesentlichen sieht unsere Datenbank heute noch so aus. Nein, also AviPass war, glaube ich, der Link zum Original, das ist der Link zur Webseite. Hier seht ihr schon, also Thumbnails waren ganz wichtig. Ja, Tagging haben wir von Anfang an, wir haben wirklich an Tagging geglaubt. Und Folder war immer so ein bisschen, wo es auf der Webseite dann angezeigt wird. Wir konnten natürlich nicht vom FTP abspielen, wir mussten ja alles neu encoden. Also die ganzen FLVs lagen hier unter /FTP. Ja, und dann plötzlich, ja, September, also fast pünktlich zum nächsten Kongress, sah die Webseite auch schon so aus. Der Name hat sich schon wieder geändert. Es war jetzt plötzlich Chaos Computer Club Video. Wir wussten nicht so genau, hier unsere Tech Cloud. Ja, wir haben, glaube ich, im Laufe des Jahres haben wir neue Hardware bekommen. Wir haben anfangs den Server in Aachen stehen gehabt, im Studentenwohnheim. Das war aber irgendwie hinter so im Flur irgendwo hinter so in so einem Serverschrank. Und wir sind dann aber jetzt umgezogen in dem Jahr 2008 ins Studentenwerk Bonn, wo wir auch einen richtigen Standplatz hatten. Und neue Hardware haben wir auch bekommen. Wir hatten also jetzt ein Xeon mit 4 GB Memory. Und da konnten wir drauf encoden. Und ein Terabyte Festplatte. Und so sieht das aus. Und dann kamen auch schon die ersten Veranstaltungsvideos hier zum Beispiel von der MRM-CD. Ich hatte so ein bisschen Probleme bei archive.org Bilder, also die da fehlen die Bilder, ja, und tiefer in die Webseite reinklicken funktioniert leider auch nicht, deshalb kann ich jetzt die interessanten Ansichten, also zum Beispiel die eigentliche Webseite mit dem Player nicht zeigen. Aber hier oben, das sind natürlich jetzt alles animierte GIFs oder zumindest Vorschaubilder. Und hier kündigen wir gerade die 25 C3 Livestreams an. Aber also wichtig sind hier unten sind diese Top-Clips dazugekommen, wo wir irgendwie aus Apache-Logs oder sowas versucht haben herauszufinden, welche Sachen häufig geguckt werden. Und das ist natürlich jetzt ein statischer Seitengenerator. Also das updatet nur, wenn wir die Seitengenerierung neu anstoßen. Was ist natürlich gerade bei so einem Kongress oder so, will man das dann stündlich tun. Ne? Also man fängt plötzlich an, sehr oft diese Seite zu generieren. Und hier neu dazu gekommen ist also der Browse-Button, der dann in die eigentliche Ansicht führt. Hier konnten wir auch schon so Icons einblenden auf den Ordnern. Hier natürlich wieder Top-Clips, kann man nicht genug von haben. Wir hatten auch irgendeine Suche. Das war damals noch nicht so gut wie heute mit der Suche. Und das ist jetzt also tatsächlich dann der Server. Also es ist ein Server, der so ähnlich aussieht wie der Server, den wir damals hatten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Server das ist. Server entspricht ungefähr der Abbildung. Und wir haben damals für FTP haben wir auf DNS Round Robin gesetzt. Wir hatten nämlich mehrere FTP-Server. Es gab also noch einen in Darmstadt. Und wir haben also jedes Mal, wenn jemand gefragt hat, wer ist eigentlich FTP-CDE, haben wir halt zwei IP-Adressen geliefert und der Client hat dann mit viel Glück entweder die eine oder die andere genommen, um Lastverteilung zu machen. Wir haben mit der FTP-CDE haben wir Upload-Accounts geerbt, die waren, glaube ich, damals noch auf FTP. Wir haben die auf SFTP umgezogen, also was auch eigentlich ein komplett anderes Protokoll ist. Und so, das war diese eigentliche CDN-File-Komponente, die wir hatten. Ich habe ja auch noch eine alte Statistik über Browser. Also, es gibt viele alte Statistiken, es ist immer schwer, eine gute auszusuchen. Damals war die Welt noch in Ordnung. Firefox hatte 57%. Und das Linux-Betriebssystem hatte auch 24%. Es gibt hier also noch so ein paar, ich weiß nicht, wer sich an Mozilla und Opera und so erinnert. Ich finde, die Feedreader hier sind interessant. Wir haben viele Feeds, wir generieren Newsfeeds, die auch tatsächlich abonniert werden. Das ist auch ein Großteil des Codes, beschäftigt sich damit, Newsfeeds zu generieren, aufwendigst. Und Betriebssysteme finde ich also auch schon über Symbian, Sony PlayStation Portable. Und ich vermute, den einen Amiga OS-User kennen wir hier im Club auch persönlich. Also, ja, 2009, ich glaube, das ist, der Graph geht von 2009 bis September 2010, also der 26C3 müsste hier dieser Ausschlag sein. Oh, ja, das sind auch nicht meine aktuellen Folien. Schade. Dann habe ich nämlich jetzt gerade Unsinn erzählt. Naja, und ja, wir haben damals also 2 bis 4 Terabyte im Monat schon Traffic gemacht. Ich vermute, dann ist, wenn man das jetzt ausrechnet, ist der 26C3 nämlich am Ende, ne, des Jahres. Und das ist nämlich 2008 bis Ende 2009. Tja. Jetzt würde ich ja fast gerne nochmal kurz Pause machen und gucken, ob ich nicht die aktuellen Folien kriege. Spielt mal Werbung ein. Also ihr könnt euch gerne ein Getränk von der Bar holen, aber ich vermute fast, wenn das jetzt hier nicht geklappt hat, dann ist Nextcloud schuld. Aha, oh nein, das ist ja gemein. Ja, naja, da macht man jetzt auch nichts dran. So, ja, willkommen zurück in der Realität. Also so sieht es tatsächlich aus, es ist der 25C3 und das endet dann hier, also diese beiden Ausschläge sind hoffentlich die SIGINT, die wir in Köln gemacht haben damals. Und hier haben wir also dieser 25C3, der hier so ein Traffic Peak erzeugt. Davor hat es also quasi niemand benutzt, niemand wollte unsere Comedy-Videos sehen. Leider. Und in solchen Monaten machen wir also 10 Terabyte Traffic. Ja. Natürlich Vortragsvideos, also die Leute bleiben länger als eine Stunde bei uns hier. Sieht man das VS-FTPD, wahrscheinlich ist der gelimitet auf 200 Kilobyte, 300 Kilobyte. Also, das sind alles DSL-User, ne? Die können nicht schneller ziehen. Ja, wir sind ja im Jahr 2000, also man sieht schon, diese FTP-Geschichte ist schwierig. Ja, die haben alle eine Session, die sind alle eingeloggt. Das ist nicht so wirklich gut zu verteilen, dieses Protokoll. Und das war auch so ein bisschen abzusehen am Ende des Jahres, dass FTP weniger wird. Also umso besser wir das Webangebot machen, umso weniger FTP-User kommen. Mit den FLV-Files, das war auch langsam vorbei. FLV konnten jetzt mit Flash 9 HD in MP4 anzeigen und 50% der User konnten das auch schon, also waren schon auf dem neuen Flash-Player. Und wir mussten dafür allerdings das nochmal remuxen. Also wir mussten da nochmal so MP4-Box, so Interleaf, so Frames reinsetzen, damit Fast Start, ja. Also niemand, das war auch so eine geheime Technik. Also es ging auch super schnell. Das konnte man irgendwie in 10 Sekunden machen, aber irgendwie die FEM hat es nicht gemacht. Wir mussten es immer nachpflegen. Und wir brauchten es aber, weil sonst irgendwie dieses Flash mit dem Pseudo-Streaming-Plugin in einem Lighty nicht in der Lage war, im Video zu springen. Ja, so, der brauchte halt so Frames mitten im Video, um so von Cutscene zu kommen. Ja, 2010 fängt hier also an mit der Veröffentlichung der Kongressvideos. 26C3, 87 Videos sind online. Wir haben da schon gewusst, dass HTML5 kommen wird. Aber das war ja schwierig, weil das konnte ja kein MP4. Ja? Also es hat ja Jahre gedauert, bis HTML5 MP4 abspielen konnte in allen Browsern. Also Chrome und Safari konnten das natürlich, aber nur Randgruppenbrowser, nicht die 54% Firefox. Und wir haben also wirklich überlegt, das alles nach Octeora zu konvertieren in ordentliche freie Codecs und so. Aber SIGINT10-Videos waren online, ich weiß gar nicht. Und ja, August waren wir dann in der Lage, HTML5 zu machen. Wir hatten da so JavaScript-Player, die Fallbacks hatten, je nach Browser und Flash-Version, also so wirklich komplizierte Matrizen. Irgendwie je nach Betriebssystem wurden unterschiedliche Codecs unterstützt. Und meistens hat es auch geklappt, dass die Leute ein Videobild bekamen. Und die Situation wurde dann deutlich besser. Ja, surely Chrome will drop H264, let's just wait. Aber Mozilla klein beigegeben hat und die im Betriebssystem verankerten Codecs benutzt hat, glaube ich. Irgendwie so ist diese Geschichte gelöst worden. Cisco hat irgendwann eine Lizenz oder ein Nutzungsrecht oder irgendwas. Ja, also sonst ginge das nicht. Ja. No streamable MP4, das ist diese Geschichte mit den Interleaves, die wir erst einbauen mussten. Aber bei HTML5 brauchten wir die anscheinend nicht mehr. Da brauchten wir nur noch das MP4-Base-Profil. Das war auch schon schwer genug, weil man natürlich beim Encoden immer gerne besonders gute Profile nimmt. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo wir nicht quadratische Pixel hatten. Das hat nicht gut funktioniert. Ja, also damals war HTML5 noch WebM. Ja, das also da haben wir es dann geschafft, Flash loszuwerden. Oben 28C3. Wir haben dann gemerkt, dass DNS nicht skaliert und haben diese Software Mirrorbrain eingeführt. Das ist ein HTTP-Redirektor. Also benutzen alle. Benutzen auch tatsächlich wahrscheinlich noch viele FLC, SUSE. Das heißt also, man geht da hin, sagt, ich möchte dieses Video gucken und der sagt, das liegt da hinten auf dem Server, hier kriegst du einen Redirect. Das tut er aber intelligent, also unser DNS-Round-Robin war nicht intelligent, wir haben also nicht eine Programmierung in den DNS-Server gelegt, irgendwie, aber kann man natürlich auch machen. Der guckt hier also nach dem AS, nach dem autonomen System, in dem man sich befindet, welches in der Nähe ist. Oder er guckt nach der IP-Adresse, wo die geografisch liegt und kann dann anhand der Daten kann er halt einen Webserver nehmen, der in der Nähe liegt. Das funktioniert auch sehr gut. In Köln kriegt man dann immer Netcologne, in Aachen den Aachener Server. Um ehrlich zu sein, muss man aber sagen, dass wir international recht wenige Server haben. Also in Vietnam kriegt man halt immer, wir hatten mal einen Server in Vietnam, deshalb sage ich das. Mirrorbrain ist cool, weil es auch Meta-4-Dateien ausspielen kann. Da steht so drin, welche Mirrors es gibt, welchen er warum gewählt hat, mit welcher Score. Und da sind auch so Hashes drin, weil er alle Dateien hasht, um Erkennung zu machen, ob die aktuell sind, bevor er sie ausspielt. Also er guckt auch regelmäßig, ob die Server alle Daten haben. Und er unterstützt auch partielle Mirrors. Also es gibt ganz viele Leute, die nur für den Kongress jetzt sagen, ja, da habe ich mal so 20 Gigabyte oder so Festplattenplatz, da könnt ihr so viel Bandbreite machen, wie ihr wollt. Aber die haben keine Lust, das gesamte Repertoire von FTP-CD zu spiegeln. Ein Problem, was wir immer wieder hatten mit Mirrorbrain, ist, dass es ungefähr 4000 Zeilen Code sind, in C, in einer Datei, untereinander weggeschrieben. Das ist nämlich ein Apache-Modul. Also wir waren auch bei der Wahl des Webservers sehr eingeschränkt mit Mirrorbrain. Ich dachte, ich versuche das mal kurz zu zeigen. Wir haben selber leider kein Mirrorbrain mehr. Ja, aber so sieht das aus. Ich mache euch das größer, sobald ich meine Maus gefunden habe. Ja, und das sind also jetzt, das ist, ich habe jetzt mal einen SUSE-Server genommen. OpenSUSE benutzt immer noch Mirrorbrain, das sind diese ganzen Hashes hier. Und habe gesagt, ich möchte mal das aktuelle Tumbleweed-ISO haben. Und dann antwortet er hier mit der Modification Time, Publisher Name, ja, diese ganzen Hashes, Checksummen für die Datei. Und das ist eigentlich das, was Torrent auch braucht, diese Hashes. Ja, und unten drunter hat er halt jetzt diese ganzen Mirrors mit ihrem Land. Und das ist so ein bisschen diese Kategorisierung, die er vornimmt. Mirrors in deinem Land, ja, Mirrors auf deinem Kontinent und so weiter. Ja, und die Webseite hat auch noch mal so ein bisschen so eine Verbesserung bekommen. Wir haben weniger Kategorien, wir haben im Top-Level weiter aufgeräumt. Wir haben eigentlich immer aufgeräumt. Wir haben auch 2007 haben wir ftpcc.de, glaube ich, als erstes die Verzeichnisse aufgeräumt. Es gab super Ärger, weil wir alle URLs kaputt gemacht haben und die sollen ja stabil sein, Webressourcen. Naja, aber es war wirklich nötig. Und hier hat jemand sich die Mühe gemacht, Logos nachzupflegen. Und das ist also der letzte große Stand der WebGen-Zeit gewesen. Dann kam 2013 und wir sind auf NanoQ gewechselt. Wir hatten riesige Probleme mit WebGen, weil es jetzt immer mehr dynamische Inhalte gab. Also es gab so Sortierungen nach Datum, Sortierungen nach, weiß ich nicht, Titel, Autor oder sowas. Und diese ganzen Sortierungen mussten wir natürlich alle statisch rausrendern. Also wir waren dann auch mit der Anzahl der Videos irgendwann so weit, dass so ein WebGen-Lauf 20, 30 Minuten gedauert hat. Wir haben dann alles versucht, also JRuby und aber es hat alles nicht gefruchtet. NanoQ ist wieder ein statischer Seitengenerator. Wir haben aber auch gleichzeitig haben wir ein Active Admin Backend gemacht auf Rails und wir haben die Zusammenarbeit mit dem VOG, das ist plötzlich zusammengewachsen und dieses Media CCC Team war also plötzlich auch irgendwie Teil des VOG Teams. Wir haben Mirror in Berlin dazu gekommen, muss man auch noch sagen, zu dem Land, also zu dem Jahr. Berlin.mediaccc.de. Also die Domains waren immer wichtig. Wir haben also angefangen mit media.köln.ccc.de. Dann hat es bestimmt so ein halbes Jahr gedauert, bis wir irgendwie die Domain media.ccc.de haben durften und so. Und dann gab es jetzt also Berlin-media.ccc.de. Eine Weile lang war das auch Berlin.köln-media oder naja. Alles HTML5. FTP haben wir fast abgeschaltet in dem Jahr 2013 und durch unser eigenes CDN ersetzt. NanoQ als Frontend-Technologie hatte bei uns eine sehr kurze Lebenszeit, 2014 bis 2015. Wir haben von YAML Page-Dateien auf eine Datenbank umgestellt. Das war, glaube ich, die große Neuerung, dass wir jetzt alles aus der Datenbank holen konnten, weil dieses YAML, diese Ordnerstruktur wird auch immer größer. Und wir haben HAML-Templates gehabt, um die HTML-Ausgabe zu erzeugen. Das war auch toll. Das Rails-Backend auf Active-Active-Admin-Basis, das ist so eine Standardkomponente in Rails, also so ein Gem, das man sich reinholen kann. Wir haben ziemlich viel konfiguriert natürlich für die Filter. Und wir haben mit dem Backend auf Rails, also mit dem dynamischen Backend, haben wir auch eine Public- und eine Private-API eingeführt. Und hier ist so ein Beispiel von der Public-API, wie die mal so zurückgibt, was sie kann. Das ist eigentlich auch das, was die meisten Apps benutzen, wenn sie mit media.ccc.de reden wollen. Und die Private-API war wichtig, weil sie die Integration in das VOG verbessert hat. Also man konnte jetzt plötzlich auf media.ccc.de über so API-Calls konnte man Events anlegen. Das hier ist Active Admin, die Recordings-Ansicht. Also ihr seht, das ist schon schlimm, so ein Datengrab hier mit verschiedenen Flags, ist das hohe Qualität oder nicht, welche Sprache, das ist auch etwas, also das eigentlich müssten wir das auch mal auf der Webseite ausspielen. Das wäre so für englische Besucher, müsste man eigentlich mal irgendwas tun, dass die auch nur englischen Content sehen. Ja, das kommt, ja, man müsste mal, sagt man hier. Ja, aber wenigstens zum Anklicken, wenn die irgendwo filtern könnten, ne? auf englische Videos. Das muss ja noch nicht mal automatisch sein. Aber ja. Also hier haben wir diese ganzen, also man kann jetzt die Webseite hier auch bearbeiten und es geht sofort live. Technisch, ich habe ja gerade schon von FRAP, von der Konferenzmanagement-Software geredet, die erzeugt so ein XML, was wir Fahrplan-XML nennen, also Schedule-XML. Und das geht dann hier an diesen Kasten VOC. Das VOC redet über eine JSON-API mit Media und Media holt sich dann die Videos vom VOC und kann die dann anzeigen. So war das früher. Heute machen wir das andersrum. Download war keine gute Idee. Heute uploadet das VOC, sobald sie fertig codiert haben, die Videos. Das ist viel einfacher. Die wissen ja, wann die fertig sind. Ja, der VOC habe ich da so als Blackbox gesagt. Also das Videoteam selber hat halt einen ganz anderen Workflow. Also die encoden hier. Das wissen aber die Leute hinter der Kamera besser als ich. Und hier unten ist media.ccc.de. Ja, das wollte ich nur mal zeigen. Also sind hier diese kleine Box gerade. Das ging bis 2015 gut, bis zum 31C3. Da haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich auch NaNoC wegtun können und direkt ein Rails-Frontend bauen können. Und Mirrorbits hat Mirrorbrain ersetzt. Und Mirrorbits ist in Go geschrieben und kann so ein bisschen mehr. Also wir haben da so ein bisschen den Widerstand aufgegeben gegen dynamische Webseiten. Offensichtlich machen Leute das so und wir können das auch. Stattdessen macht man halt Caching. Also wir haben halt so viele Caching-Layer irgendwie, das Rails cached, die Views, da haben wir so ganz viele so Cache-Keys drin, der Nginx davor cached, ja. Richtig schön wäre jetzt natürlich, dass wenn Media feststellt, dass sich eine Webseite geändert hat, dass es den Cache im Nginx invalidieren kann, damit das nicht 5 Minuten dauert. Also man release das Video, reloadet die Webseite und es passiert nichts. Das können wir aber nicht, weil dieses Nginx-Modul, das es unterstützt, ist leider nicht Open Source. Also das müssten wir kaufen, haben wir dann nicht gemacht. So wichtig ist es auch nicht. Da sind ja nur ein paar Tage im Jahr, danach sind die Videos da. Damit kam eigentlich auch so ein bisschen so diese Öffnung ins VOC und man sieht hier also an diesen Commit-Statistiken auch, dass es dann auch immer mehr Leute wurden, die irgendwie dran mitgearbeitet haben. Ja. Das ist ganz toll, weil das ganz viel geholfen hat und deshalb sieht die Webseite heute auch so aus, wie sie ist. Und das CDN ist, glaube ich, auch was wir gebaut haben, was auch wichtig ist und was auch, glaube ich, der beste Weg ist heute, um Videos zu downloaden. Wenn man also LFTP oder sowas einfach auf die Webseite setzt, kann man immer noch ganze Verzeichnisse holen, aber halt über HTTP und nicht über FTP, was ein viel, viel effizienteres Protokoll ist. Ich glaube, ein FTP-Download hat 10% Overhead oder so. Also der ist langsamer, ja, als ein HTTP-Download. Mirrorbits macht halt ganz viel AirSync und checkt also auch die Files auf den Servern, ist ein Standalone-Binary. Wir sind also diese Abhängigkeit von Apache sind wir losgeworden und läuft bei uns sehr gut. Dabei haben wir Torrents verloren beim Umstieg auf Mirrorbits. Der unterstützt keine Torrents mehr. Ich habe hier mal aus einem Bug-Report zitiert, warum wir da nicht so traurig drüber waren, dass wir keine Torrents mehr haben, ist nämlich hier, also traurigerweise beachten Torrent-Clients die Chunk-Angabe nicht und wenn die also dann von so einem File-Server abspielen, holen die also bis zu 50 Mal pro Sekunde so einen 256 KB-Chunk. Das ist jedes Mal ein HTTP-Range-Request und ich habe jetzt die Grafik nicht, aber so ein großer File-Server, also auch große File-Server wie die von Netcolon oder sowas, gehen einfach dann in die Knie, wenn die so viel seeken müssen. Ja? Also jeder holt sich so ein paar Sekunden Video, alle paar Sekunden. Wir haben gedacht, okay, dann setzen wir die Chunk-Size auf 20 MB, dann müssen die weniger seeken, aber die Clients ignorieren das einfach, ist denen egal, das ist auch nur eine Empfehlung. Außerdem ist das dann im Player nicht so hübsch und so. Also haben wir es einfach abgeschaltet. Im Grunde genommen haben wir auch genug Bandbreite. Also Torrents ist eine nette Idee, aber wir bauen ja kein CDN, damit die Leute dann Torrents benutzen müssen.
Ich finde auch immer noch schön, dass der BIP19 ist ein Abschnitt Standard und 5 Seiten Ergänzung, wie man es effizient implementiert. Und kein Torrent-Client
hält sich 5 Seiten Empfehlung, wie man es effizient implementiert. Ja, es sind immer die Clients irgendwie, ne? Die nicht nachziehen bei den guten Empfehlungen. Mirrorbits, ja. Das ist unsere aktuelle Mirrorbits-Liste, vermute ich. Man kann hier auch, macht wahrscheinlich keiner, aber man kann an jede Datei, kann man hier so Mirrorbits, Mirrorlist oder Mirrorstats hängen. Und dann kriegt man auch nochmal so in ASCII so ein bisschen Informationen dazu. Ich glaube, Mirrorstats hat, glaube ich, sogar so eine Karte. Und man sieht hier also auch schon, dass diese Server uns nicht gehören. Also es gibt so ein paar wie Köln, Berlin, die wir selber betreiben. Aber die anderen sind eigentlich alle gesponsert. Es ist alles gesponserter Traffic. Und das ist super. Die Monthly Terabytes hier, das ist eine Schätzung. Ich glaube, jedes Mal, wenn ihr ein Video anklickt, ihr müsst das noch nicht mal gucken, geht das hoch um ein Terabyte oder zwei? Also das ist, ich glaube nicht, dass es stimmt. Aber naja, auf der anderen Seite, manchmal ist man überrascht. Ja. Dann, also auf der Höhe unserer Zeit passierte diese Geschichte mit Apple TV. Ich glaube, der Frankfurter Club CCC hat eine Apple TV-App geschrieben, um Media-Inhalte anzuzeigen. Und Apple hat die abgelehnt im Review. Ja, und dann schreibt Netzpolitik, also Apple lehnt CCC-App ab. Ja. Super Story politisch. Warum haben die abgelehnt? Weil da diese Vorträge drin waren. Also wir hatten zu der Zeit bestimmt schon 2000 Videos, aber die Reviewer haben wahrscheinlich einfach irgendwie Hacking oder so eingegeben auf der Video-Webseite des CCCs und haben dann also Game-Hacking und was sie ganz besonders nicht mögen, ist Jailbreaking. Ja, das ist puh, das geht ja gar nicht. Und Bluetooth-Hacking, ja, also man hätte vielleicht viel, viel mehr Bluetooth hacken müssen früher, dann wären wir heute nicht in der Situation mit den Bluetooth-Sicherheitslücken. Aber das hat nur wenige Monate gedauert und dann da waren wir dann auf Heise, super Publicity, durfte die App doch in den Store, also da gibt es jetzt so eine Whitelist oder Blacklist, ja, und dann ja, ist das dann im Walled Garden von Apple auch okay. Aber am Ende muss man, glaube ich, auch den Content zu den Usern bringen, also super Sache, dass es die App gibt. Ja, wir haben in dem Jahr auch die Rails-Webseite haben wir rausgezogen auf einen eigenen Server, das hat viel gebracht. Die Performance war immer so ein bisschen kritisch, wenn alles auf einem Server läuft, weil dann natürlich irgendwie gleichzeitig irgendwie versucht er halt mehrere Gigabyte Daten durchs Netz zu schaufeln und dann will aber so eine Rails-Anwendung irgendwie noch Speicher. Es waren auch unheimlich viele Verzeichnisse einfach, die man so im Auge behalten musste. Und ja, die Uploads passieren weiter auf den CDN-Server. Und jetzt uploadet ja auch das WOG auf das CDN. Also es war schon gut, dass die App weg ist. Wir haben im Jahr Post-Rolls dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wenn ihr auf Media ein Video bis zum Ende guckt, kommt so ein Bildschirm mit anderen Videos, die ihr noch gucken könntet. Also wenn irgendjemand Bock hat, da mal ordentliches Design zu machen. Und wir haben diese tolle Elasticsearch-basierte Suche dazu bekommen, die jetzt tatsächlich Videos findet. Vorher waren das alles so Crawler und die geht jetzt auf die Datenbank und das ja, ist gut. Muss auch bald auf die neue Elasticsearch-Version geupdatet werden, wo sie die komplette Syntax geändert haben. Aber ja. 2016 war auch das Jahr, wo wir dieses wunderbare Facelift bekommen haben von der Webseite. Das war auch eine unerwartete und sehr wertvolle ja, Geschichte, die wir hier bekommen haben. Hier oben ist jetzt so ein Karussell dazu gekommen und das kennt ihr wahrscheinlich, so sieht das halt heute aus. Wir haben auch in dem Jahr, ich weiß gar nicht, steht hier irgendwo noch der Name? Nein. Wir haben also die Umbenennung vollzogen von CCC-TV oder Media, ja, einfach auf media.ccc.de oder C3-TV oder was es vorher war. Auch das GitHub-Repository mit der Software ist umbenannt worden in VoctoWeb. Und wir haben dann auch noch, kurze Zeit später, haben wir noch ein Logo bekommen, nämlich die VoctoCat. Also alles jetzt aus einem Guss. Ja, und dann haben wir auch noch viel 2017 um OEmbed gekämpft. Also wenn man die Media-Videos, ja, es ist wirklich schlimm, auf einer anderen Webseite sehen will, da muss man so OEmbed unterstützen. Am Ende ist es aber so eine Trust-Geschichte, weil also die Webseite muss dich whitelisten, weil du bringst ja HTML- und JavaScript-Inhalte in eine andere Webseite ein und läufst dann in deren Security-Kontext. Und das erlaubt dann natürlich nicht jeder. Also deshalb kann man jetzt mediacc.de nicht einfach überall mit OEmbed betrachten. Und wir haben angefangen, die Datenbank auszuwerten und zu gucken, wer guckt eigentlich welche Videos. Also es gibt so ein hochanonymes Verfahren, nee, wirklich, das dann, also ich glaube nur einen Tag lang oder so, da rotiert so ein Crypto-Key, ein Timestamp und dann kann man so ein bisschen sehen, welche Videos so zusammengehören im sozialen Graph. Hat aber ein Jahr gedauert, bis wir in der Lage waren, das in sowas wie Playlists zu packen. Also wir haben jetzt Playlists, das ist im Interface so ein bisschen versteckt. Die sind jetzt nicht so, dass man sich was zusammenstellen kann, sondern das sind immer automatisch generierte, zum Beispiel über verwandte Videos, über Videos einer Konferenz oder sowas. Und wir haben die Integration von Streaming und Relive bekommen. Beim VOG gibt es ja noch mehr Webseiten, die Videos ausliefern. Und das ist zum einen sind das halt die Streaming-Webseiten, also so wie wir jetzt gerade streamen. Und da können wir jetzt so ein JSON abfragen im Netz. Und wenn es da ist, spielt die Webseite oben so ein "Es wird gerade gestreamt" Banner aus. Und wir haben Relive-Integration. Auf dem Kongress gibt es ja diesen Relive, wo man Vorträge während der Kongress läuft, gucken kann, die irgendwie vorher stattgefunden haben. Und solange das Video auf Media noch nicht veröffentlicht wurde, wird statt des normalen Players der Relive-Player eingeblendet, sodass man also schon mal auf Media den gesamten Content hat. Theoretisch. Ich glaube, es ist noch nie benutzt worden, weil immer vergessen wird, dieses JSON zu erstellen, womit das aktiviert wird. Ja. Und damit sind wir auch schon im Jetzt. Wir sind also 2019, letzter Kongress. So ein paar Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Also die Feeds habe ich, glaube ich, schon erzählt. Wir haben Support für Multiple Audio Tracks. Das ist auch kein Feature, das wir uns gut überlegt haben, sondern an irgendeinem Kongress hat das VOG plötzlich angefangen, Videos mit zwei Tonspuren zu veröffentlichen. Und uns ist dann aufgefallen, dass Browser das nicht können. Und schon gar nicht HTML5-Player. Und das ist halt besonders schlimm, wenn man ein Video guckt auf Deutsch und plötzlich den englischen Simultanübersetzer hört, statt der Originalspur. Ich glaube, wir lösen das immer noch so, dass wir das Video jetzt einfach mehrmals vorhalten mit unterschiedlichen Audiospuren. Also so ein Video mit drei Tonspuren halten wir dann also einmal in High Quality, einmal in Low Quality, einmal mit deutscher Spur, englischer Spur, spanischer Spur. Also man hat schnell dasselbe Video mehrfach. Ich glaube, da hat sich im Browser auch nichts getan. Also dieses Multiple Audio Tracks Support, das interessiert die nicht so. Ja, ja, also die Player-Technologie, die wir aktuell benutzen, ist meiner Ansicht nach auch jetzt schon stark rückschrittlich. Also da müssten wir eigentlich auch dran. SSL kam auch immer wieder, es gibt ja immer diese Anforderungen, diese Anfragen an Media, SSL war eine große Forderung, ja, Privacy, SSL überall. Ich hatte da lange Probleme mit, Performance-Bedenken, also weil es halt File-Server sind, aber auch, weil es auch Probleme macht. Und das wollte mir keiner glauben, war dann aber so. Als wir festgestellt haben, dass wir in den HTML5-Player als Quelle das CDN reintun. Und das CDN ist ja ein Redirektor auf einen anderen Server. Und so ein Chrome, wenn der jetzt, also man springt in dem Video und plötzlich bekommt man eine andere Quelle genannt, weil der andere Server gerade ausgelastet ist mit seiner Priorität. So, dann ändert sich jetzt also die Videoquelle und Chrome sagt, das könnte ein Angriff sein. Ja, vielleicht will da jemand Bilddaten einschleusen in deinen Stream. Und ja, wir haben dann so eine JavaScript-Geschichte entwickelt, die also zur Laufzeit schon mal guckt, wenn man die Webseite öffnet, welcher Server wäre denn der beste und dann alle Source-Zeilen im HTML5-Tag ersetzt. Ich glaube, in abgewandelter Form machen wir das heute immer noch. Und das andere Ding bei SSL ist halt, dass man natürlich auch sehen muss, ihr habt gerade gesehen, der Traffic ist gesponsert. Also der kommt unter Umständen von Universitäten, die, über die wir keine Kontrolle haben, die vielleicht mit der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten oder so. Also das ist gut, dass der Traffic dahin jetzt verschlüsselt ist und nur die wissen, was ihr guckt. Da ist natürlich bei uns der Wunsch, auch irgendwann so viel Bandbreite gesponsert zu bekommen auf unseren eigenen Servern, dass wir das nicht mehr brauchen. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich erkennt man es auch an der Dateigröße. Also die Videos sind, glaube ich, eindeutig genug. Naja. Ja, das Kodi-Plugin, ja.
Ja, ah. Weil FFmpeg natürlich die Scheißart von
OpenSSL falsch. Oh, der FFmpeg muss dann von der HTTPS-URL spielen. Ja, da hat auch keiner drüber nachgedacht. Aber danke fürs Fixen. Ja. Aussitzen ist sowieso, wenn man eine Webseite betreut, die kein Geld generiert, immer eine Strategie. Ja. Subtitle und Slide sind auch dazu gekommen, auch eine super Erweiterung. Diese Timelens-Geschichte, die wir haben, wo man irgendwie schon mal durch das Video scrollen kann und eine Vorschau hat, finde ich super. Wir haben so eine kleine Mirrorbits-API, um den zu fragen, irgendwie, ich glaube, welcher Server der beste ist und welche Server es überhaupt gibt, das mussten wir da dran tun, weil Mirrorbits so ein bisschen andere Ideen hat, wie man es benutzt als wir. Da sind erstmal unsere AirSync-Passwörter geleakt, aber das ist ja eh, die Inhalte sind ja public. Ja, und jetzt kommt so ein Abschnitt mit so ein paar Statistiken. Also farblich würde ich sagen, habe ich die diese Woche generiert. Hier sehen wir also die Verteilung nach Betriebssystemen und wir sehen 2 Millionen Hits. Ich bin mir nicht sicher, wie GoAccess, die Software, die ich hier benutzt habe, um diese Logs zu analysieren, also gefühlt 5 Minuten lang, wie die auf die Hits kommt, weil wir IP-Adressen anonymisieren. Also wir schneiden zumindest die letzten beiden Teile ab. Ich wäre also vorsichtig bei diesen Zahlen. Windows ist immer noch das größte Betriebssystem. Linux, immer noch dieselben Anteile wie früher. dazu gekommen ist halt Android und mehr Macintosh. Ja. Wir haben hier bei den Browsern immer noch viel Firefox, 30% und viel Chrome, viel Unknown. Tja, wahrscheinlich alles Bots. Ja, 99.000 Visitors, ich weiß ja nicht. Das hier ist die Visitor-Statistik, die jetzt hier über die letzten 9 Tage. Das ist halt so im Rahmen. Also der schätzt es hier jetzt auf 99.000 Visitor. Kann gut sein, ja. Traffic, immer so ein paar 100 Gigabyte. Ja, das ist Köln. Das ist also der Webseite, der Webserver vom CDN. Da hätte ich eigentlich mehr Gigabyte erwartet. Ich vermute, dass der in der Priorität runtergesetzt wurde und dafür die ganzen anderen, also weil das ist der Master von unserem CDN, der die ganzen Hashes berechnet und dass die anderen Server dafür mehr liefern. AppMedia ist die Frontend-Anwendung, das Rails. Hier haben wir also deutlich mehr Visitors und wir haben auch mehr Traffic. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht genau, wo der Traffic herkommt, weil auch die statischen Bilder sind eigentlich auf dem anderen Server. hier sieht man auch ganz schön in der Traffic-Statistik, oben haben wir App. Der macht eigentlich immer so 15 Mbit pro Sekunde, also im Schnitt über einen Tag, ja, oder Monat. Über einen Monat ist das hier. Und dann springt es hier plötzlich auf 75. Ja, von 9 Terabyte auf 23, 42 und bleibt dann ungefähr so. Da müsste man, wenn man jetzt nicht gerade einen Vortrag vorbereitet, nochmal nachgucken, woran das liegt. Manchmal gibt es Konfigurationsprobleme. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal einen AirSync falsch konfiguriert haben, dass also den kompletten, vielleicht sollte ich das nicht erzählen. die kompletten Videos kopiert. Und irgendwas war mit dem Löschen falsch. Also der hat die mal kopiert, dann hat er die wieder gelöscht. Da war so ein Timestamp oder so. Und das ist uns auch aufgefallen recht schnell nach ein paar Monaten. Und während hier, das sieht normal aus, ja, das war, also wahrscheinlich ist es am Wochenende mehr Traffic oder sowas. Ja, also im letzten sieht man auch, da ist so eine Spitze jetzt im Dezember für den Kongress, ja, die dann hier wieder abflaut, also 28, 39, 43, dann hört es auf, alle Kongressvideos wurden geschaut. Und hier ist es auch so, es fängt nach dem Kongress an, aber es hört nicht auf. Das, also, da müssten wir bei Gelegenheit mal. Hier haben wir den Ad Cologne Mirror, die haben auch ihre Statistiken, da könnt ihr reingucken. Also da sieht man also auch, das ist der Kongress. Obwohl das ein wirklich großer Mirror ist, also der auch Debian hostet und viele andere. Ja, unser Content ist ja der größte. Universitäten mögen uns, wenn wir Videos veröffentlichen, also dann im Dezember, wo die ganzen Studenten weg sind, ist das mal ein Monat, wo sie mehr Outgoing-Traffic haben als Incoming-Traffic. Ja? Und das ist natürlich, also normalerweise zahlen die halt für ihre Anwendung. Ja, in dem Monat nicht. Hier habe ich nochmal prominent stellvertretend für die ganzen anderen Apps die Kodi-App angezeigt. Es gibt aber auch eine Plex-App, eine Android-TV-App, eine Chaosflix-App, eine Apple-TV-App. YouTube, die App finde ich eigentlich am lustigsten, dass die auf der Kommandozeile Unterstützung für Media haben. Dream, ja, dass sie die API besser benutzen, ja. Dreambox, LG, WebOS, NewPipe, ja. Es ist super schön, dass die Webseite jetzt durch die Public APIs auch so ein Ökosystem hat und Leute da so viel tun. So ein paar kuriose Geschichten wollte ich noch erzählen. Also diese Werbeanfragen, die wir kriegen, sind sicherlich so das Übliche. Jetzt haben wir auch ein Ticket zum Umweltschutz bekommen. Das ist natürlich so ein bisschen technisch. Also nein, technisch macht es keinen Sinn. Wir können nicht die Inhalte runterkodieren, um weniger irgendwas zu verbrauchen. Ist auch gar nicht unser Ziel. Ich glaube, wir wollen die Videos in der bestmöglichen Qualität ans Endgerät liefern. Aber es stimmt natürlich, dass wir das momentan nicht tun. Also wir passen unsere Bandbreite im Moment nicht den Gegebenheiten an. So ein Netflix läuft über das letzte Hotel-Internet und macht an einer richtig schnellen Anbindung auch ein richtig gutes Bild. Wir nicht, ja. Wir liefern aus, was wir ausliefern. Wir haben da so ein Pop-up-Menü, da kann man irgendwie was Niedrigeres auswählen oder was Höheres. Aber es ist so, die Player-Technologie ist nicht auf dem Stand der Zeit und da müssen wir eigentlich auch nochmal dran. Sonst macht es auch keinen Spaß. Was auch immer wieder kommt, ist die Frage, ob wir nicht Lizenzmanagement machen können. Wir sagen immer, die Lizenz vom Video ist im Video kodiert. Oder weil Videolizenzen sind schwierig, da muss man, glaube ich, den Filmenden fragen, den Veröffentlicher und die Leute, die im Video sind. Ich persönlich möchte in meiner Freizeit keine Minute mit Lizenzmanagement verbringen. Das ist so ein, da, also, ja, also, nee, das geht nicht. Trotzdem ist das natürlich schade, wenn der WDR fragt und man denen nicht sagen kann, ob sie das Video benutzen dürfen oder nicht. Ja, ich wollte noch so ein bisschen über Do-it-yourself reden, weil das also jetzt seit 2007 so ein Do-it-yourself-Projekt irgendwie zu betreiben, also 12 Jahre, so hätte vielleicht 3 Jahre warten sollen für 15 oder so, aber man muss schon sagen, die Gefühle sind gemischt. Also es wird immer noch viel auf YouTube geguckt. Ich kann das auch gut verstehen. Das ist vom Ökosystem deutlich stärker. Auch als Vortragender, dass man auf YouTube linkt, kann ich verstehen. Die Sichtbarkeit hier auf dieser Domain, das ist ja noch nicht mal, also media.ccc.de ist ja noch nicht mal so First Level, also Second Level. Also die Sichtbarkeit ist schlechter. Ja. Ich muss mir 2 Sachen merken, irgendwie nicht nur irgendwie einen Suchbegriff bei YouTube, das ist eine Komplexität, das kriegt das menschliche Gehirn nicht hin. Dafür haben wir sehr viel Kontrolle über unsere Inhalte. Also natürlich löschen wir auch Videos, wenn wir gefragt werden. Es kann schon mal sein, dass ein Speaker die nicht haben will oder dass irgendwas. Also es gibt Gründe, Videos zu depublizieren, ganz klar. Aber das entscheiden wir selber. Also das passiert nicht über Nacht oder so. Oder das ist halt nicht wie in diesen auf diesen privaten Webseiten von großen amerikanischen Konzernen, dass man damit überrascht wird. Ja, sondern man ist da eingebunden. Ich habe das so ein bisschen anklingen lassen. Wir haben so ein bisschen wenige Prozesse. Also so was die Sicherheit angeht oder die Stabilität. Ja. Also wenn man da kein Geld mit verdient, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, auf die Uptime zu achten. Sicher, wenn man seine Inhalte publizieren, aber wir haben zum Beispiel mal HA-Lösungen ausprobiert und so. Das ist alles so viel Maintenance-Aufwand. Das lohnt sich gar nicht. Wenn die Webseite down geht, dann ist die halt mal für 2 Tage aus. Also das ist nicht so, als würden wir da Millionen Euro verlieren. Ja, das ist einfach, die Ökonomie ist eine andere, als wenn man über Werbung oder sowas sein Geld verdient. Do-it-yourself-Projekte sind aber super, um viel zu lernen, das zu machen und auch in diesem Vereinsrahmen zu machen. Dann CCC ist natürlich auch eine super Gelegenheit, weil man den tollen Content hat. Und die Unterstützung und die Hardware und alles, ja, das ist toll. Das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist aber auch viel Aufwand. Es ist wirklich viel Aufwand und vor allen Dingen geht das immer kaputt, wenn man gerade keine Zeit hat. und man muss natürlich am Ende feststellen, dass man eine Plattform gebaut hat, statt Inhalte zu machen. Da sind so Vorträge wie heute sozusagen ein Highlight. Ja. Normalerweise baut man eine Plattform, wo andere Leute dann Inhalte veröffentlichen. Das ist immer okay, wenn man die Inhalte gut findet. wenn man sich denkt, was redet der da? Ja, dann ist das halt so. Als Ausblick glaube ich, dass wir bald wieder neue Hardware brauchen. Da ist so eine SSD gestorben vor ein paar Wochen. Die war zum Glück in einem Raid. trotzdem traue ich mich nicht zu rebooten. Aber das hätte ich nicht sagen dürfen. Anpassung an die Bandbreite habe ich gerade erzählt. Es gibt so Überlegungen, ein neues Frontend zu machen. Wir haben so ein Geekend-Arbeitswochenende dieses Wochenende hier im C4, wo wir so diese ganzen Themen mal diskutieren wollen. Vielleicht sowas mit JavaScript, React.js oder so. Dann basierend auf dem neuen GraphQL-API-Zeug, das schon fast fertig ist. Und mir persönlich, ich schwebe noch so ein bisschen die Idee vor, das CDN mit so einem Blob-Store zu versehen, damit wir einfach auch noch eine API haben, um authentifiziert mit Rechtemanagement auf dem CDN-Ordner anzulegen. Und aktuell braucht man dafür halt irgendwie ein SSH-Login, das ist alles nicht so schick. Da könnte man, glaube ich, noch so ein bisschen sowas rausholen für die Zukunft. Ja, das war's. Das ist das Ende des Vortrags. Oh ja, und ich habe ja viele Kongresslogos gezeigt jetzt. Ja, also die Preisfrage, welcher Kongress ist das hier? Welchen habe ich ausgelassen? Keiner aufgepasst? Okay, wenn es keiner weiß, ja. Ja, ist der 27C3. Ja. Dankeschön.